stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Für ein Wochenende. Es war politisch, es war aufregend. Wir haben eine sehr lange Sondersendung gemacht hier auf Radio Frei, 9 Stunden lang. Und es tut auch ganz gut, mal wieder über die anderen Dinge im Leben zu reden, in dem Fall über Filme. Und an der Stelle erstmal hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Und hallo ihr da draußen, liebe Filmfans. In den nächsten 2 Stunden gibt es wieder dieses kleine, feine Filmmagazin, zwei glorreiche Halunken. Und wir haben verschiedene Filme gesehen. Das heißt, du hast eigentlich wieder mal sehr viele Filme gesehen, unter anderem Supergirl. Mhm. Wir ahnen schon, hat mit Superman zu tun. In welchem Verwandtschaftsverhältnis steht Supergirl zu Superman?
Die sind verwandt, aber das wird natürlich jetzt mal neu erzählt. Also ich kenne mich ja mit den ganzen Comics nicht aus, da gibt's ja auch 1 Milliarde. Und welcher Künstler hat noch keinen Superman, der im Comicbereich ist, gezeichnet? Aber man hat wieder bei Warner Brothers geschaut, was gibt's denn Neues? Warner Brothers, gerade DC, sind sie ja doch immer noch die besonderen Filme oder beziehungsweise die besonderen Ansätze. Mal gucken, ob das auch hier der Fall ist.
Dann gibt es einen weiteren Minions-Film, das sind diese kleinen Figuren, die immer, wie reden die so?
Na, die haben eine eigene Sprache, die so eine Mischung, ich glaube Esperanto, Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch oder so, und dann wechseln die immer die Worte so durch, aber die ist eine eigene Sprache, ja.
Dann, ich weiß gar nicht, wie viel Teil das ist, aber so ähnlich ist es auch bei Jackass. Jackass ursprünglich eine sehr erfolgreiche Sendung auf MTV.
Ich glaube, 2 Jahre war die auch nur. Also die hat aber
gar nicht so lange, aber hat echt eine lange Nachwirkung. Und da gibt es einen weiteren Film. Einer geht noch, heißt dann passenderweise der deutsche Untertitel. Außerdem reden wir über einen Dokumentarfilm, in dem Sandra Hüller mitwirkt, über Ingeborg Bachmann. Und wir haben natürlich auch Kino-News wieder im Gepäck. Da reden wir mal über die Open-Air-Saison. Und das kann man schon mal verraten, dass jetzt am kommenden Freitag ein Film läuft, am Erfurter Zughafen. Am Kalif Storch, den wir beide, glaube ich, so vor etwa 20 Jahren gesehen haben, der vor allen Dingen von seiner Musik lebt, Berlin Calling. Mhm. Und dreimal darfst du raten, welchen Song ich jetzt bringe. Also wenn jetzt keiner tanzt, dann weiß ich wirklich nicht.
Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Thank you.
nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends.
Ein Song, der einfach nicht kaputt zu kriegen ist oder schon kaputt gegangen ist. Das gibt es hier unterschiedliche Meinungen, aber ich kann den immer wieder hören. Sky and Sand von Paul Kalkbrenner aus dem Soundtrack zum Film Berlin Calling aus dem Jahr 2005. Und dieser Film, das könnt ihr euch schon mal vormerken, der wird jetzt kommenden Freitag gezeigt. Also am 10. Juli eröffnet er die Open-Air-Kinoreihe vom Kalif Storch am Güterbahnhof 20, also am Erfurter Zughafen. Einlass ist 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Wer den Film einfach wieder mal sehen möchte und DJ Icarus erleben möchte, der gespielt wird von Paul Kalkbrenner selbst.
War naheliegend, so ein bisschen 8-Mile-mäßig spielt er sich selbst. Aber machen wir uns nichts vor, der Film lebt von seiner Musik und das ist wirklich ein Musikfilm. Aber ich glaube, für die große Leinwand und vor allem mit lauter Boxen, also dass man auch wirklich die Musik mithören kann, ist das schon ein Filmerlebnis.
Also ich glaube auch eine gute Wahl fürs Open-Air-Kino werden wir auch in dieser Sendung nochmal thematisieren, weil die Open-Air-Reihe vom Kalif Storch hat einige sehr interessante kleine Filme und parallel dazu am Freitag startet auch die Open-Air-Reihe vom Erfurter Kinoclub im Grünbacken, wird Thema in dieser Sendung sein. Und damit nochmal offiziell hallo und herzlich willkommen zu zwei glorreiche Halunken mit uns beiden, Reinhard und Patrick, und wir haben lange Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, mit welchem Film beginnen wir, was ist dramaturgisch interessant, und wir beginnen mit einem Film, da habe ich so gar keinen Bezug, ich merke, das sind die 7 Jahre Altersunterschied, ich bin eben die 7 Jahre älter und vernünftiger, während du immer noch das große Kind bist und eine Reihe wie Jackass natürlich gut kennst, und ich kenne eigentlich nur den Namen dahinter. Jackass heißt ja so viel wie Dummkopf, und das war eigentlich, du hast mich noch mal darauf hingewiesen, eine Serie auf MTV von 2000 bis 2002, ging nur 2 Jahre und dafür hat sie aber die Popkultur, behaupte ich jetzt mal, ziemlich beeinflusst und hat jetzt inzwischen 5 Kinofilme nach sich gezogen. Über den jüngsten werden wir gleich sprechen, aber trotzdem mal so vorgelagert zu fragen, was hat denn Jackass ausgemacht? Das war jetzt ja nicht einfach so Pleiten, Pech und Pannen, wie man es in Deutschland kennt, sondern das tat ja buchstäblich weh, was sie da gemacht haben.
Also diesen Unterhaltungswert, das können wir ja dann auch nochmal ein bisschen besprechen. Ist das, warum ist das unterhaltsam, dass sich jemand wehtut? Und das Besondere hierbei war einfach, dass sie ein paar Leute genommen haben, beziehungsweise die Idee kam, glaube ich, auch von Johnny Knoxville, der selber Schauspieler eigentlich ist, aber auch ein bisschen unerfolgreich. Und die haben so ein Format gemacht, die haben alles so das gemacht, was man schon immer mal machen wollte, was man sonst nicht machen würde, mit Böllern, mit Krachern.
Letztlich mit Mutproben, wenn man so möchte.
Genau, eigentlich so Mutproben. Also eigentlich sind das heutzutage, sind das so Reels im Internet, wo man sagt, ach Gott, sind die bescheuert, sind das quasi Jackass. Und damit haben sie gespielt, mit diesen Idioten, die am Wochenende so Blödsinn macht. Ich meine, an Silvester gibt es ja viele Verletzungen, nicht weil die Leute so behutsam und vorsichtig mit den Knallern umgehen, sondern weil die Experimente machen. Und hier hat man einfach gesagt, wir verpacken das in einen guten Rahmen, alle Stuntmans, alle ausgebildet. Ja, aber das wirkte nie so. Und das ist die Besonderheit so gewesen. Das waren so Leute wie wir beide, die einfach heute Nachmittag 2 Stunden Zeit haben und dann so einen Blödsinn machen. Und
das waren jetzt keine Stuntmans, oder?
Die haben immer gesagt, also es wird ja nochmal eingeblendet, dass das alles ausgebildet ist. Ich glaub's nicht. Aber damit spielen die eben auch. Also das ist auch so dieses, wenn die schreien, dann haben die jetzt wirklich Schmerzen oder tun sie nur so? Und ist, wie gut ist das alles abgesichert gewesen? Also wenn die dann zum Beispiel, in dem Film gibt's so eine Szene, da sind die auf so einem Dixie-Klo und das wird so in die Luft geschossen. Sehr lecker. Okay. Also, und dann werden halt alle Leute gezeigt, die es eklig finden und die sich sogar übergeben, weil sie es so eklig finden. Also es gab so keine Grenzen. Und kommen wir jetzt mal zu dem Film. Also
ich mache einen Vorschlag, du hast ja gut jetzt eingeführt, wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus jetzt dem jüngsten Film. Kriege ich noch ein bisschen mit, werde ich auch mal was fragen, weil wir jetzt eine deutsche Fassung hören, weil ich dachte immer, dass es auch hier in Deutschland immer original auf Englisch ausgestrahlt wird mit Untertiteln, aber man hat es offenkundig immer synchronisiert. Ein Ausschnitt aus dem jüngsten Jackass-Kinofilm ist Nummer 5 und soll wohl angeblich der letzte der Hauptreihe sein, habe ich gelesen, was auch immer das heißt. Wir hören mal kurz rein.
Warnung. Die Stunts in diesem Film wurden von Profis durchgeführt.
Hi, ich bin Weeman.
Ich bin Ben Majera.
Ich bin Preston Lacey.
Ich bin Chris Pontius.
Für ihre Sicherheit und zum Schutz der Menschen in ihrer Nähe.
Ich bin Dave England.
Ich bin Ed Harris.
Ich bin Steve
und Ryan Dunn.
Versuchen Sie keinen der Stunts, die Sie hier gesehen haben.
Hallo, ich bin Johnny Knoxville.
Hallo, ich bin Johnny Knoxville.
Hallo, ich bin Johnny Knoxville. Willkommen bei Jackass.
Willkommen zum ersten Drehtag unseres letzten Films.
Wie fühlst du dich?
Ich bin traurig.
Bist du auch traurig, Chris?
Nein, ich habe nichts am Hut mit Gefühlen.
Ich möchte euch unser neuestes Mitglied vorstellen. Larry!
Hey, schön, euch kennenzulernen, großer Fan.
Das war ein Volltreffer!
Gib mir einen Eimer Wasser, den kipp ich auf Larry. Jahre und wir haben einen Scheiß dazugelernt. Holt mal einer den Elektroschocker für deinen Penis. Popi hat gesagt, er will's versuchen.
Wir wollen gar nicht wissen, wie das ausgeht, diese Szene.
Oder wollen wir es doch wissen?
Oder wollen wir es doch wissen? Ein Ausschnitt aus Jackass, einer geht noch. Und was ich erstmal so ein bisschen raushöre, ist, ein bisschen die Nostalgiekarte wird schon auch gespielt, ne?
Nicht nur ein bisschen, die wird komplett gespielt. Also, man muss sagen, man ist ja mit diesen, also die Leute, die das damals geguckt haben, und dazu zähle ich auch nicht. Also, ich finde es furchtbar, wenn sich Menschen wehtun, und mein Empathielevel ist scheinbar so hoch, dass ich jeden einzelne Sekunde mit als Schmerz empfinde. Wenn die würgen, würge ich auch. Ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe davon. Aber Freunde haben gefragt und ich sagt, naja, Experiment, das machen die im Kino, warum nicht auch wir beim Zugucken? Und das große Thema des Films ist wirklich, und das wird von Anfang an auch so gesagt, das ist unser letzter Film. Ich meine, das heißt ja nichts, die Rolling Stones gehen seit 60 Jahren auf ihre letzte Tour. Also es das heißt ja wirklich nichts heutzutage. Hat aber schon auch diesen Charme, weil man zum Beispiel, man fängt an und sagt, ja, damals durften wir das nicht ausstrahlen, das war dem Sender zu heiß, aber jetzt strahlen wir es aus. Und das sind alles, und es ist wirklich so dumm. Also ich muss wirklich mit Abstand sagen, dass die so dumme Sachen machen. Hat natürlich was Befreiendes, aber zum Anfang ist natürlich auch viel Fremdscham. Man denkt sich immer so, warum? Also so ein es kam immer gar nicht so gefiltert über meinen Kopf, kam immer, was motiviert einen, so etwas zu machen? Also nur mal so, wir haben ja eben diesen, das ist ein Roboter, der jetzt neues Teammitglied ist, und die fangen an, bei Steve O machen die eine Rektaluntersuchung. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich weiß nicht, ob ich mechanische Dinge an meinen Körper lassen würde, um sie untersuchen zu lassen. Ist ja ein bisschen die Zukunft. Vielleicht sagt man in 50 Jahren, ja, warum machen die sich so einen Kopf? Aber heutzutage muss ich sagen, und das wird natürlich exorziert und das wird ausgearbeitet. Und gleichzeitig gibt es dann immer noch so diese Bewertung, diese Meta-Ebene, die man eben reinsetzt und sagt, naja, das durften wir damals nicht zeigen, jetzt zeigen wir hier nochmal, und haben das auch so ein bisschen, also sagen zum Beispiel, es gibt so einen, der hat wirklich Angst im Dunkeln, und dann tun sie so, als ob sie eine giftige Schlange in den Raum tun und lichten das Licht ab. Und die sterben da quasi allein aus Angst. Und dann tun die so, als ob sie die auch noch beißen. Und diese Leute rasten halt vollkommen aus. Ist das jetzt gescriptet? Ist das nicht gescriptet? Ist erstmal sekundär, weil die Situation kannst du ja gut nachvollziehen. Also wenn ich jetzt hier das Licht ausmachen würde und dann sagen würde, oh, da hinten in der Ecke ist aber eine Klapperschlange, weil die hörst du ja klappern. Ich weiß nicht, wie gut es uns beiden denn gehen würde in diesem Raum. Und das sind diese Besonderheiten. Und an diese Extrempunkte bringt dich dann der Film. Ob das dadurch eine Comedy ist oder warum das unterhaltungswert ist, das ist wirklich eine schwierige Frage.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine interessante Frage, schwierig und interessant, weil Humor ist ja immer so ein weites Feld, und das ist auch schwierig. Wir sagen ja immer, die guten Komödien der letzten 20 Jahre, die kann man wahrscheinlich an 5 Fingern abzählen, und Humor ist ja auch sehr weiträumig gefasst. Es gibt verschiedene Art von Humor. Es gibt sich über lustig machen, über andere, sich selbst wehtun, wie in diesem Fall. Und ich weiß, es gab immer schon auch damals, und die Welt vor 25, 26 Jahren war mitunter, was das angeht, noch ein bisschen lapidarer. Ich glaube, heute würde so ein Format wesentlich, also auch für Aufsehen sorgen, hat es ja damals auch schon, aber vielleicht würde es früher abgesetzt werden. Ich weiß es nicht, ist völlig hypothetisch. Aber schon damals wurde noch genügend diskutiert, weil man es immer schon fragwürdig fand. Und ich, vielleicht kann man das in Verbindung auch mit der Kritik jetzt zum jüngsten Film mit mal mitnehmen. Ich höre raus, also man muss schon Edelfan dieser ursprünglichen Reihe sein, dass es funktioniert, oder hat es für dich trotzdem irgendwie in Ansätzen funktioniert?
Na, man muss nicht Edelfan sein, man muss Fan von der Sache einfach sein. Ich meine, viele,
und vielleicht von der Art von dieses Humors
auch. Ja, genau, aber das ist auch so eine, also ich meine, das Wort schadenfroh gibt es ja nur in Deutschland. Das ist ja wohl, und sich zu freuen, weil jemand Schmerzen erleidet, ist das Comedy. Also ich finde das sowieso, dass man da manchmal ein bisschen genauer, genauso wie dieses Roasten, was gerade im Fernsehen so dolle stattfindet, also Kevin Hart, das Special ist ja unfassbar erfolgreich auf Netflix. Ich verstehe nicht, warum warum ich jemanden in seinen Grundfesten erschüttern muss, als Unterhaltungswert. Und so, wie es da vielleicht eher auf psychologischer Ebene stattfindet, findet das hier auf physischer Ebene einfach statt. Und ich habe da keinen Unterhaltungswert, das gestehe ich. Und das sind lustige Burschen. Und man muss ja auch mal dazu sagen, dieser nihilistische Ansatz, dass nichts mehr da ist an Grenzen, an Moral, an Ethik, das ist ja was unfassbar Befreiendes. Ich meine, wir haben eben nochmal geguckt, produziert wird das Ganze von Spike Jonze. Das ist ja nun ein Arthouse-Künstler, muss man ja wirklich so
dazu. Videoclip-Regisseur, später auch Spielfilmregisseur,
genau, aber
inzwischen auch einen Oscar.
Ne? Game, in der Ecke, und das wird hier unterstützt und das hilft auch dem Film. Aber die zwei Dinge, also ich finde das nicht unterhaltsam. Jeder, der das unterhaltsam findet und der auch bei Ups, die Pannenshow oder was hast du vorhin für Formate?
Pleitenpech und Pannen.
Pleitenpeche, also genau. Es geht alles in diese Richtung und das muss man erstmal mögen. Wer denn da?
Ja, also Pleitenpech und Pannen mit Max Schauzer ist absolut spießig. Also das ist jetzt, das ging. Es gab auch übrigens eine deutsche Variante von Jackass mit dem Sohn von Uschi Klaas, Ben Tewak. Und da ist es nämlich richtig schief gegangen. Da hat er nämlich irgendjemand mit angezündet, in meiner Erinnerung, mit einem Feuerzeug. Also es ging zu weit, schlichtweg. Ja. Also ich will nur sagen,
aber da merke ich schon, wie ich da merke, dass das für mich kein Unterhaltungswert ist. Also, wir unterstellen ihnen mal, dass die wirklich wissen, was sie tun, dann kann das auch unterhaltungswert sein. Ich unterstelle ihnen nicht, dass sie wissen, was sie tun. Tut mir leid. Damit zu spielen ist aber auch wieder, da könnte man auch sagen, dann haben sie dich gut manipuliert, dass du es nicht wirklich glaubst, weil das ist Teil des Konzepts. Wenn du die Figuren machst, also wer sagt Steve-O, endlich wieder Steve-O. Also die haben auch so Spin-Offs gab es dann auch und auch so Serien, so mit Ben Margera, der leider nicht mehr dabei ist, weil einer von den Leuten ist vor ein paar Jahren gestorben und Ben Margera gehört eigentlich auch zum Stammpersonal. Der ist aber unfassbar hart dem Alkohol verfallen. Und deswegen hat er da auch nicht wirklich mitgemacht. Der Rest ist aber wirklich dabei. Und man muss auch sagen, wer jetzt Angst hat, PC World, der Film hätte auch 20 Jahre alt sein können. Das macht keinen Unterschied. Die machen ihren Blödsinn so, wie sie ihren Blödsinn machen wollen. Und ob das gefällt oder ob das nicht gefällt, das ist mal dahingestellt. Ich denke, dass dieser Film ein Relikt ist und heutzutage nicht mehr den Unterhaltungswert hat, den es damals gehabt hat. Das ist ein Faktotum aus der Vergangenheit, das man nicht mehr braucht. Nichtsdestotrotz, die anderen zwei Argumente habe ich ja gerade gebracht, die können diesen Film gucken gehen, die können auch ins Kino gehen. Ich weiß nicht, warum Leute das immer noch hart feiern. Ich feiere es nicht. Was ich mir nur, weil wir ja eine Filmsendung sind, können wir ganz kurz noch drauf eingehen. Was hätte man eigentlich einen guten Film daraus auch machen können? Ich meine, wir haben jetzt mal diese reflektierten, unreflektierten Menschen, aber Johnny Knoxville, da stelle ich halt auch ein gewisses Kalkül. Ich finde, man hätte viel mehr auf Themen eingehen können, was das zum Beispiel mit denen gemacht hat. Ben Margera, als Punkt zu nehmen, warum dieser jetzt nicht mehr mitmacht, wäre ein Geschenk gewesen. Und dieser Film geht 84 Minuten, da 10 Minuten noch dran zu hängen und uns vielleicht wäre es jetzt, stell dir mal vor, es wäre jetzt einfach gekommen, dass die sagen, ja, wir zeigen mal die Folgen oder wir zeigen mal, wie wir es wirklich gemacht haben oder irgendwas uns mehr zu füttern. So ist das wieder nur eine Aneinanderreihung, wo man sagt, das ist jetzt das letzte Mal und jetzt zeigen wir das von früher. Das ist ein Snack, den man wegmacht, aber das hat halt nicht das, was man eigentlich hätte machen können. Und aus filmischer Sicht hätte man dadurch eine viel größere Aufmerksamkeit für den Film bekommen, eine viel größere Tiefe für den Film. Jetzt kann man natürlich sagen, warum braucht man das? Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, ich glaube, viele Leute sind eher so verstört, warum ist denn dieser Ben nicht dabei? Der war doch früher immer dabei. Weißt du, was ich meine? Also damit nimmt man den Zuschauer ja auch nicht ernst. Und als Regisseur hätte ich mir gewünscht, oder als Zuschauer hätte ich mir gewünscht vom Regisseur, dass da einfach viel mehr drauf eingegangen werden würde. Und was wäre es denn gewesen, wenn man wirklich jetzt neue Ideen mit reingebracht hätte? Auch zu zeigen, also es gibt zum Beispiel diesen ersten Sketch, den die machen, da wurde er dann abgeführt. Warum das nicht nochmal mehr zum Thema machen, dass man wirklich ja asozial gegenüber der gesellschaftlichen Norm sind. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Und einen Intellektuellen mal reinzusetzen, vielleicht mal Spike Jonze einfach vor die Kamera zu holen und zu sagen, was hast denn du eigentlich zu diesem Konzept?
Dass also eher so ein Making-of ist, also dass man nochmal zurückblickt, wenn man eh schon die Nostalgie
man hat es dann eher so gemacht, ja, durften wir nicht zeigen, nächster Clip. Ja, dann das war witzig, nächster Clip. Und das ist redundant und das ist kein Film, das ist eine verlängerte Episode. Und ich meine, da hat es denn ein anderes Format, haben wir dieses Jahr auch was von Serien in Filmbereiches gemacht mit Mandalorian und Grogu, was man wirklich vergleichen kann, weil beide aus der Serien quasi zum Film werden. Und da finde ich, hat man bei Grogu und Mandalorian viel cleverer hingekriegt, wenigstens irgendwie eine runde Geschichte über 110 Minuten hinzukriegen. Hier ist das Stückwerk, was es schon immer war, kann ich ihm nicht vorwerfen. Aber für einen Kinofilm, wo ich ja 12 € bezahle, kann ich auch einen Kinofilm erwarten und das war es nicht.
Und damit ist eigentlich alles gesagt und machen wir uns nichts vor. Man sieht es ja auch schon an den ersten Zahlen. Die Einspielergebnisse sind jetzt wenig berauschend. Wie gesagt, es gibt schon zahlreiche Kinofilme vorher und es wirkt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Nichtsdestotrotz, um der Vollständigkeit halber alles zu nennen, Jackass, einer geht noch, läuft auch in Erfurt im Cinestar. Aber ihr habt schon gehört, richtig lohnenswert ist das nicht. Ich habe ja geschaut, es gibt ja auch einen Soundtrack und wir hören jetzt einfach aus dem jüngsten Jackass-Film von Billy Strings, If You Are Gonna Be Dumb, You Are Be Tough und so weiter und so weiter.
If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Lit my brain with right good whiskey till my pain was chicken fried. And I had dudes with badges frisk me and teach me how to swallow pride. I took advice no fool would take, and I've got some habits I can't shake. Sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. Well, that's the way it is in life and love. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I've been on the short end for too long. But if they gave medals for honky-tonk wars, hell, I'd keep mine in my chest of drawers. With my IRS bills and divorce papers and all that stuff. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough.
If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Von Billy Strings aus dem Film Jackass. Und manchmal frage ich mich, geht eigentlich auch mal so ein Wim Wenders oder so ein Werner Herzog oder ein Darren Aronofsky auch in Jackass-Filme? Das würde mich ja auch mal interessieren. Oder andere Intellektuelle, zum Beispiel, was wäre, wenn Ingeborg Bachmann noch leben würde und diesen Film sich angucken würde? Was würde sie wohl dazu sagen? Warum ich das erwähne? Ganz einfach, weil es da draußen auch noch andere Künstler außer Johnny Knoxville gibt. Nämlich unter anderem die Literarin Ingeborg Bachmann. Und warum wir sie jetzt empfehlen? Ich meine, dieser Name ist einem auf jeden Fall schon geläufig. Also ich weiß noch, letztes Jahr war ich auf der Berlinale und lief ein Film, Ingeborg Bachmann, irgendwas mit Wüste, ganz furchtbarer Film, Ronald Zerfeld, völlig fehlbesetzt. Vicky Krieps auch, denkt man groß, kam schon raus, aber dies Jahr, aus dem Nichts, kam nochmal ein Ingeborg Bachmann Film aus. Aber diesmal hat man sich gesagt, naja, bevor wir wieder irgendwie deutsche Schauspieler da irgendwie sich abarbeiten lassen, machen wir einfach eine Doku draus. Und ganz zu schweigen davon, dass das Voice-Over ja gesprochen wird von unserer großen, man wird ja nicht müde, ihren Namen zu sagen, unsere gute Sandra Hüller, hat man auf jeden Fall von diesem Film auch schon mal gehört. Und jetzt ist er angelaufen. Und Rainer, der natürlich keine Zeit, Kosten und Mühen scheut, sich alles anzuschauen, hat sich natürlich diesen Film gegönnt. Und deswegen werden wir jetzt über den Film Ingeborg Bachmann, ganz klassisch, Untertitel Titel? Gibt es einen Untertitel?
Jemand, der einmal ich war.
Oh,
also ist auch ein Zitat aus einem Buch von ihr, genau. Deswegen,
nochmal?
Jemand, der einmal ich war, Ingeborg Bachmann.
Okay, sie spricht also über ihr alter Ego, keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Aber Reinhard, wir sind ja ein Filmmagazin, wir werden jetzt darüber reden, um was es denn eigentlich geht und was für ein Zeitabschnitt zum Beispiel abgearbeitet wurde und warum man diesen Film jetzt rausbringt.
Ich versuche es alles mal so ein bisschen zu sortieren, weil uns geht es ja beiden so, ne, wir haben ja so klassisches Halbwissen, was Literatur angeht. Ich nehme uns mal in ein Boot, ja, weil bei Filmen, können wir glaube ich sagen, haben wir mindestens 3/4 Wissen, aber bei Literatur, da hapert es mitunter ein bisschen. Und deswegen freuen wir uns überhaupt erstmal den Namen gehört zu haben und so weiter gehört dazu. Mhm. Das gibt dir so und mir auch so. Ich habe bislang noch nichts von Ingeborg Bachmann gelesen, leider, aber ich habe jetzt Lust auf mehr bekommen. Ingeborg Bachmann selber ist jetzt kürzlich oder wäre kürzlich 100 Jahre alt geworden, also 1926 geboren, österreichische Schriftstellerin, in Klagenfurt geboren, und sie ist bereits 1973 verstorben auf eher tragische Weise. Sie war am Ende tablettenabhängig und auch alkoholabhängig, ist dann mit einer Zigarette nachts eingeschlafen in Rom und hat dann Verbrennungen erlitten, hätte noch gerettet werden können, hat aber nicht angegeben, dass sie auch Medikamente nimmt, und ist am Ende dann doch noch gestorben. Das ist nur so erstmal die Klammer, also wie ihr Leben war, und dass sie auch schon einige Jahrzehnte in dem Fall verstorben ist, aber die Nachwirkung eben sehr groß ist. Auch deswegen, um das auch nochmal zu erwähnen, bevor wir gleich wirklich zum Film kommen, gibt es auch seit 50 Jahren ihr zu gedenken einen Ingeborg-Bachmann-Preis, ist jüngst wieder verliehen worden an die aktuelle Erfurter Stadtschreiberin Lena Schette, haben wir ja auch schon thematisiert. Und da wird immer so ein Wettlesen gemacht in Klagenfurt, weil sie dort herkommt. Und dann wird eben der beste Text prämiert, in dem Fall eben war es Lena Schette. Das alles zu Ingeborg Bachmann, eine sehr schillernde Figur. Und bevor wir jetzt gleich den ersten Ausschnitt hören, oder einen Ausschnitt aus der Doku, muss ich auch nochmal genauer sagen, das ist ein weiterer Name, der jetzt fällt. Sandra Hüller haben wir schon erwähnt, aber die Regisseurin muss man erwähnen, Regina Schilling, weil eigentlich ist es kein klassischer Dokumentarfilm, den sie gedreht hat. Regina Schilling, muss man sagen, geht da anders ran. Sie ist wirklich sehr gut, was Archivarbeit angeht. Also natürlich sehen wir viele Archivbilder, aber sie macht eher, und jetzt, Achtung, klingt es ein bisschen zu hochtrabend, ist aber gar nicht so, essayistische Filme, also die schon einen dokumentarischen Charakter haben. Aber sie versucht eben, das so ein bisschen zu durchbrechen, dass wir nicht einfach nur klassische Archivaufnahmen sehen und dann irgendwelche Zeitzeugen, die jetzt heute sprechen und das irgendwie einordnen, so weit, so langweilig, sondern sie versucht das immer irgendwie laufen zu lassen und eine andere Herangehensweise zu finden, wie man in dem Fall einen Menschen wie Ingeborg Bachmann lebendig werden lassen kann. Jetzt hören wir erstmal einen Ausschnitt, weil der auch ein bisschen damit spielt, wie Sandra Hüller sich eben in Ingeborg Bachmann hineinversetzt. Sie spielt sie nicht wirklich, aber sie lebt eben in einer ähnlichen Wohnung, in der Ingeborg Bachmann auch zuletzt in Rom gelebt hat, und man versucht so ein bisschen sich irgendwie anzunähern. Jetzt aber endlich der versprochene Ausschnitt aus Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war.
Auf einmal ist richtig aufregend.
Viel blondes Haar, sanftbraune Augen, still und scheu in Ausdruck und Rede. So schreibt der Spiegel über Ingeborg Bachmann.
Ich schreibe, dazu brauche ich Papier, Feder, eine Schreibmaschine, einen ausgeschlafenen Kopf, und der Rest ist Arbeit.
Das funktioniert alles. Ich bin sehr froh.
Unsere Geisterbeschwörung. Unsere Seance.
Eine junge Frau von hohen Gaben.
Diese Frau hat das Entscheidende, das wirklich Moderne.
Eine hämmernde Eindringlichkeit, wie sie seit Brecht in der deutschen Literatur nicht mehr anzutreffen war.
Können Sie mir als Kritiker sagen, warum es mehr Schriftsteller als Schriftstellerinnen gibt?
Soweit ein Ausschnitt aus Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Und ja, ich hoffe, man konnte, oder du konntest auch so ein bisschen Eindruck gewinnen.
So ein bisschen schon, aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, Reinhard. Du musst mir also, es ist so, dass ich viele Archivaufnahmen habe, die aneinander und dann mit Voice-Over verbunden werden. Oder gibt es ein nachgestelltes Szenen, weil du eben noch was gesagt hast, dass sie in dem Römerzimmer war. Das erfacht habe ich. Dann hat man ja doch auch Sachen nachgespielt.
Es ist gut, dass ich dich quasi als ersten Hörer habe und ihr da draußen ja auch hoffentlich noch weiter mit zuhört, weil ich auch merke, ich habe mehr Schwierigkeiten, den Film zu erklären, als er dann eigentlich ist. Ne? Also der Film ist sehr, um das mal von hinten her zu sagen, sehr unterhaltsam. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Aber um nochmal so ein bisschen so ein paar Spuren zu legen, und ich hoffe, dass ich es nochmal ein bisschen verständlicher mache. Also er ist schon zu 70% insofern ein klassischer Dokumentarfilm, dass wir wirklich Ausschnitte aus dem Leben sehen, also Interview-Ausschnitte zum Beispiel, die sie gegeben hat, oder wir sehen einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung, wo ein Gedicht von ihr analysiert wird von einem anderen Schriftsteller, von Walter Jens. Mhm. Also das ist alles ganz klassisch, und zwischendurch sehen wir eben, wie Sandra Hüller in Rom ist und eben gemeinsam mit der Regisseurin Regina Schilling, offenkundig die beide Fans von Ingeborg Bachmann sind, versuchen sich irgendwie ihr anzunähern, indem sie zum Beispiel auch die alte Schreibmaschine benutzen, indem sie eine Wohnung beziehen, die ähnlich eingerichtet ist wie eben die Wohnung, in der Bachmann gelebt hat. Und es ist so ein bisschen, Sandra Hüller sagt das auch mal im Film, wie so eine Seance, als ob sie sich dadurch hineinversetzen kann. Das klingt, wie gesagt, auch alles so, dass man denkt, oh, was ist das Abgefahrenes. Funktioniert aber gut. Wir sehen also dann zwischendurch Sandra Hüller, wie sie dann auch durch Rom geht und durch das offenkundig heutige Rom, aber es ist so geschickt gestaltet, dass man von der Farbgebung denkt, das könnte jetzt wirklich so auch Anfang der 70er sein, als Ingeborg Bachmann da gelebt hat. Und zwischendurch, um das auch mal zu sagen, das ist auch ein schöner Ansatz, erfahren wir trotzdem schon relativ linear, wie Ingeborg Bachmann eben gelebt hat, also wie die Kindheit war, anhand aber ihrer Texte, weil in ihren Romanen immer wieder autobiografische Bezüge sind. Und da muss man sagen, das ist wirklich eine sehr gute Recherchearbeit von Regina Schilling gewesen, weil sie eben genau die Passagen rausgesucht hat, die eben auch was über die Kindheit verraten.
Also den Text als Beschreibung, also es gibt ja keinen Künstler, der nicht sich auch in seiner Kunst hat. Also das gibt's ja nicht. Jedenfalls nicht bei den Künstlern. Und darüber dann quasi eine Erklärung zu schaffen, ist ein wundervoller Ansatz. Gefällt mir sehr. Ich hatte auch das Gefühl, zu ihm, du bist so ein bisschen auch so auf einer Spurensuche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob man so sich gemeinsam auch so durch. Und da hast du mich auch so ein bisschen, weil das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Ist das ein Spannungselement quasi auch so, dass man so auch dabei bleibt, weil man diesen zwei Frauen, ich weiß ja nicht, ob die Regisseurin auch vor die Kamera kommt, aber zumindest die eine Frau mit Sandra Hüller, dass man mit ihr das Ganze so folgt, ist das der rote Faden quasi, die Verbindung? Gibt es da auch eine lineare Erzählung dazu, oder ist es willkürlich irgendwie zusammengeführt?
Es gibt schon die Verbindung, dass wir immer wieder Sandra Hüller sehen zwischendurch, und was wirklich der rote Faden ist, dass wir uns schon an ihrem Leben entlanghangeln. Mhm. Und auch das für sich ist hochinteressant, und das finde ich bemerkenswert, ohne überhaupt je ein Buch, ein Gedicht von Ingeborg Bachmann gelesen zu haben, finde ich es ungeheuer spannend, dazu zu schauen und dann am Ende zu denken, jetzt muss ich es aber doch mal lesen, weil, das auch mal zu sagen, da steckt auch viel Zeitgeist drin. Ingeborg Bachmann musste sich in einer ziemlichen Männerwelt behaupten. Also wir sehen dann 60er Jahre, wie sie mit anderen Schriftstellern in dem Fall dann da sitzt und sie alle so beäugen. Also da ist dann zum Beispiel der junge Günter Grass mit dabei, aber auch schon Literaturkritiker, auch noch relativ jung, wie Marcel Reich-Ranitzky. Mhm. Und alle denken so, was will die denn hier? Mhm. Ja, und sie kommt auch, Klagenfurt ist keine große Stadt, eher so aus dem ländlichen Bereich, und dann plötzlich, was will die hier? Und dann muss man sagen, unterscheidet man auch ziemlich arrogant. Na, für Gedichte mag es ja noch reichen, aber wehe, wenn sie Romane schreibt. Und sie hat dann irgendwann eben angefangen, Romane zu schreiben. Und das wurde auch alles so mit Argwohn eigentlich beäugt. Und allein dieses Thema ist wirklich hoch, also man kann sich da einfach viel rauspicken. Das ist einfach ein sehr interessanter Ansatz.
Aktuelles, die Frage ist ja noch nicht equal sozusagen, was Künstler und Künstlerinnen betrifft, dass da wirklich eine Vergleichbarkeit hat. Aber da sind wir ja auf einem guten Weg. Gerade im Filmbereich kann man es ja nicht leugnen, dass immer mehr Regisseurinnen auch die Chance bekommen, ihr Können einfach auch zu beweisen oder, sagen wir es mal so, ihre Stimme zu zeigen und ihren Stil zu zeigen. So wirkt es auch bei diesem Film, und ich weiß jetzt auch, warum Sandra Hüller unterschrieben hat, weil Sandra Hüller natürlich, hat man ja auch schon bei Rose gesehen in der Pressekonferenz, sie legt sehr viel Wert drauf, dass es unabhängige, moderne Frauenfiguren sind, auch bei, ich habe gestern nochmal Projekt Hail Mary nochmal geguckt, und der ist einfach so toll, die könnte ich das... Kleiner Spoiler für die unsere Bestenliste des Jahres, der wird wahrscheinlich auch auftauchen, weil ich den wirklich, für mich ist das perfektes Kino. Und jetzt müssen wir natürlich die Regisseurin, schönen Ansatz, coole Idee, auch dieses abzuarbeiten. Wie ist denn die Figur von Sandra Hüller so zu sehen? Ist das gleichwertig zu sehen, oder ist es eher so, dass sie so nur das Bindeglied ist?
Sie ist, wenn dann, eher das Bindeglied. Okay, also sie ist zwischen denen. Und das funktioniert aber auch ganz gut. Und wie gesagt, um auch mal so einen Eindruck zu bekommen, weil ich finde die Filme von Regina Schilling, ich habe noch zwei weitere gesehen. Einmal hat sie mit Aktenzeichen XY gearbeitet, um alte Ausschnitte eben aus dieser Sendung zu bringen, um auch hier mit den Zeitgeist viel zu verraten. Und dann sehr bemerkenswert ist auch Kuhlenkampfs Schuhe. Da geht es um populäre Fernsehmoderatoren der 70er und 80er Jahre wie Hans-Joachim Kuhlenkampf, die alle eine Kriegsvergangenheit haben. Und immer hat sie so einen Ansatz, dass sie relativ offen eigentlich mit dem Material umgeht. Und ich konnte sie auch mal hier in Erfurt sprechen, Regina Schilling. Wir hören mal ganz kurz einen Ton, wie sie da vorgeht, dass eben der Zuschauer nicht so beeinflusst wird. Das ist ihr Stil.
Die Beeinflussung ist natürlich vor allen Dingen durch den Text gegeben, den ich schreibe. Also und das, da habe ich meistens in einer ersten Fassung viel mehr Text. Und hinterher merke ich, ich kann ganz viel Text weglassen, weil ich den Zuschauern eben, ich möchte die Zuschauer das selber entdecken lassen. Ich glaube, das ist spannender, ja. Weil wir wollen es ja alle nicht so gerne mit dem Zeigefinger belehren lassen. Aber das ist eine sehr mühevolle Kleinarbeit.
Also das hat sie damals über einen anderen Film gesagt, aber das ist wirklich so ein bisschen auch ihr Stil. Also am Ende hat sie natürlich eine Idee, wie der Film aussehen soll, ne? Und am Ende beeinflusst sie uns wahrscheinlich schon. Aber es ist eben sehr raffiniert gemacht. Also dass man wirklich am Ende rausgeht. Und ich glaube schon, dass jeder sich was rauspicken kann, jetzt auch aus diesem jüngsten Film über Ingeborg Bachmann. Also
ich finde den Ansatz bemerkenswert. Natürlich großartig zu sagen, die Bildsprache überzeugt. Aber es ist umgekehrt, muss man sagen, das ist Film. Also sonst würde ich ein Hörspiel machen. Auch hier, schön den Ansatz, aber ein Regisseur, der nicht manipuliert, gibt nur Bilder wieder. Also
deswegen hat sie natürlich trotzdem ihre Meinung, aber
wundervoller Ansatz, ich mag es auch, weil das Wichtige, was ja da drin steckt, ist, dass sie dem Zuschauer, und das ist ja das, was uns oft so fehlt, zum mündigen Rezipienten macht.
Das ist die Idee
dahinter. Und das ist das Tolle an ihr. Ich wollte nur sagen, dass sie ist sich ihrer Rolle, glaube ich, sehr bewusst.
Sie weiß das auch.
Und gerade du, der ja wirklich auch, und da können wir auch zu einem Fazit kommen, der ja wirklich scheinbar auch von dem Film angetan ist, wenn du zwei weitere geguckt hast, scheinbar auch von dem Stil der Regisseurin. Deswegen eine ganz tolle Regisseurin scheinbar, die ganz tolle Ideen hat. Dein Fazit zum Film.
Also ich kann nur Pluspunkte verteilen. Ich muss sagen, dafür, dass das ja nun wirklich jetzt nicht das einfachste Thema mitunter ist und man auch mitunter auch ein bisschen gedrückt aus dem Film rausgeht, er endet, wie gesagt, logischerweise ist dann das der Tod von Ingeborg Bachmann das Thema, aber eben auch, wie sie sich in dieser Männerwelt durchsetzen musste. Das ist jetzt kein, um mal den Begriff zu nehmen, Feel-Good-Film, trotzdem aber ein in dem Sinne unterhaltsamer Film. Und ich finde, die Stilmittel, die hier verwendet werden, funktionieren alle sehr, sehr gut, inklusive Sandra Hüller. Und das muss man auch nochmal erwähnen, das ist ja das Sandra Hüller-Festjahr. Du hast ja schon erwähnt, also wir werden am Ende des Jahres 6 Filme mit Sandra Hüller gesehen haben. Läuft der
dann in Cannes oder in Venedig?
Also um das mal zu sagen, wir können ja mal aufzählen, also das ist jetzt Nummer 4, also wir hatten bisher Der Astronaut, du hast es schon erwähnt, den Dokumentarfilm Fassaden, wo sie die Sprecherin war, der auch sehr bemerkenswert und sehr intensiv war. Wir hatten Rose, der auf der Berlinale lief, dafür hat sie ja auch den Silbernen Bär bekommen. Wir haben jetzt Film Nummer 4 eben mit Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Wir haben dann ab September Film Nummer 5, Vaterland von Pavel.
Der lief in Venedig.
Der lief in Cannes Fall, genau. Da spielt sie Erika Mann.
Auch gute Kritiken, sehr gute Kritiken.
Auch sehr gute Kritiken. Und zum Schluss kommt noch Dicker mit Tom Cruise und von Alejandro González Iñárritu.
Einfach Film mal 6. So.
Also das ist sozusagen, also allein diese 6 Filme, an denen Sandra Hüller mitwirkt, decken eine Bandbreite ab, die ihresgleichen sucht. Und Ingeborg Bachmann ist ein weiteres Highlight, also dieser
weil sie den Spagat auch hinkriegt. Also das ist ja wirklich so, ich meine, Vaterland ist ja trotzdem keine kleine Produktion, aber trotzdem Arthouse-Kino. Also das ist ja trotzdem, ich will jetzt auch nicht dem Sinister zu nahe treten, aber der wird wahrscheinlich da nicht laufen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, diese Frau ist wirklich, also Kreativität und Talent sind hier wirklich sehr hoch scheinbar angelegt und sie scheint auch noch kluge Entscheidungen zu treffen. Chapeau, chapeau. Das heißt, wir dürfen dieses Jahr noch zweimal über sie reden. Das hier ist auf jeden Fall wieder eine gute Arbeit, die sie abgeliefert hat. Mindestens eine gute Arbeit, so wie ich dich da verstanden habe. Und du sagst uns jetzt noch, wo der Film läuft, damit auch jeder wirklich die Möglichkeit hat, diesen Film sich anzuschauen.
Er lief ja bis vor kurzem in Erfurt im Hirschlerufer, aber da läuft er jetzt nicht mehr. Er läuft dafür aber weiter im Lichthaus und da könnt ihr ihn euch anschauen. Da läuft er zum Beispiel jetzt am Wochenende um 19.10 Uhr oder auch dann Montag, Dienstag, Mittwoch weiter in dieser Abendschiene. Also wirklich Empfehlung, sich diesen Film anzuschauen. Und wir hören jetzt Musik. Da gehen wir also auch ein bisschen in die Zeit. Als Ingeborg Bachmann noch gelebt hat, war eine britische Band sehr populär, die Kings. You Really Got Me.
You Really Got Me.
Yeah.
side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
You Really Got Me aus dem jüngsten Minions-Film von den Kings, auch eine Nummer, die immer sehr gut funktioniert, mindestens
mega gut.
Bei Patrick.
Mega und gut.
Ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Band.
Tempo-Up-Song, so der geht immer hoch, das so, das, man weiß nicht, wohin er will. Es ist so toll. Und diese Übergänge auch so minimal, ich finde, den könnte man stundenlang anhören. Entschuldigung, Reinhard, das war, alles ich wusste gut. Nicht, dass der kommt, ich bin ein bisschen begeistert.
Das ist schön. Und die Frau, von der wir jetzt reden, weiß auch nicht, wohin sie will und immer hoch hinaus und, oder? So nach oben.
Ach
Supergirl.
So.
Ja, ich habe jetzt sehr um die Ecke gedacht. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus Supergirl.
Die Überleitung war ja der Sensor.
Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ja, aber hier erstmal der Ausschnitt.
Das ist das Ding. Mein Cousin und ich haben sehr verschiedene Ansichten darüber, was es heißt, ein Held zu sein. Er sieht in jedem das Gute. Ich sehe die Wahrheit. Die Briganten brachten Verwüstung in jeden Winkel des Universums. Wir verteidigen unsere Galaxie.
Call Me hören wir im Hintergrund von Blondie im Original, stimmt. Aber es geht hier um Supergirl, gespielt von Millie Alcock, die wir noch nicht richtig kennengelernt haben. Auf jeden Fall aus dem Film Supergirl, der jetzt in den Kinos gestartet ist und wir wollen ein bisschen drüber reden, weil Supergirl lässt es schon erahnen, das muss doch irgendwie mit Superman zusammenhängen und wir haben es eben schon gehört, die beiden sind verwandt, nicht Schwippschwager, nicht einfach Geschwister, sondern eben Cousin und Cousine.
Ja.
Und du kannst uns mal so ein bisschen mitnehmen, also DC ist dafür verantwortlich, ist aber ja ein großer Comicverlag, die ja auch jetzt seit einem Jahr versuchen, wieder so ein Universum aufzubauen. Letztes Jahr gab es so eine Art Neustart mit Superman, also korrigiere mich gerne, das ist auch mal. Und das ist jetzt eigentlich so der zweite Film immer nach Superman, der so ein bisschen daran anknüpft.
Nein, also es, ja, also machen wir uns nichts vor. Also das ist ja ganz klar jetzt unter der Ägide. Jetzt komme ich nicht James Gunn.
James Gunn, der James hat doch Regie geführt, aber der, genau, bei Superman hat er gesagt, mache ich es mal noch selber, genau. Aber er ist verantwortlich sozusagen für die Produktion. Man hat ihn losgelotst, um es zu sagen.
Naja, Disney wollte ihn auch, sie haben ihn ja eigentlich nur noch mal zurückgeholt, weil alle anderen Schauspieler gesagt haben, na, wenn er keinen dritten macht, mache ich nicht mit. Und Disney hat gesagt, okay.
Also wir reden jetzt von der Guardians of the Galaxy,
genau,
die eigentlich für die Konkurrenz gedreht wurde.
Und alle vier Hauptdarsteller haben gesagt, hier, ey, wenn er hatte mal einen Post vor mittlerweile 10 Jahren wird das gewesen sein, der homophob gewesen ist, er hatte sich dafür auch entschuldigt. Nichtsdestotrotz hat Disney ihn zurückgeholt und Warner Bros. Hatte aber vorher schon The Suicide Squad und haben gesagt, geil, der kann ja richtig DC-Filme machen und ist quasi von Disney rübergewechselt, weil Disney wollte auch mit ihm keinen
also,
mehr machen.
Also ein bisschen verallgemeinern, es gibt quasi so zwei große Player, die sich gegenseitig auch natürlich also Konkurrenz machen und auch manchmal die Leute abwerben und ursprünglich hat James Gunn in einem anderen Team gespielt, jetzt ist er eben im DC-Team
und
da gehört er auch hin, sagst du.
Ja.
Und jetzt ist eben unter seiner Ägide, nicht unter seiner Regie, der zweite Film herausgekommen nach, man kann schon sagen, in dieser Ära James Gunn, Supergirl.
Jetzt aber ich würde trotzdem noch eine Sache, die korrigieren, also dieses ganze
Neustart war ein bisschen groß
ist
gesagt.
Ist schwierig, weil DC, finde ich, ist immer am stärksten, wenn sie eigene, unabhängige Geschichten erzählen. Das war bei The Batman so, das war bei Joker so, das sind alles riesig große künstlerische Filme. Und da sage ich immer wieder, da kann dieses Marvel mit ihren 6 Milliarden Einspielergebnis dieses Jahr kommt, können sie 1000 Mal machen. Die werden niemals die Tiefe von DC und auch nicht von den Filmen von Warner Brothers, nicht immer, aber häufig erreichen.
So, sie haben auch die besten Regisseure, um zu sagen. The Batman ist Matt Reeves und es gab
ja,
die Batman-Trilogie, Christopher Nolan war auch nicht ganz schlecht. Ja.
Ja, das stimmt, das kann man schon so sagen, dass da schon die größeren, aber man hat ja auch eine Chloe Zhao, nachdem sie Nomadland Oscars hatte, hatte man ja auch für The Turners angeheuert. Also es ist ja nicht so, dass Disney es nicht auch von versucht, oder das Marvel Cinematic, die haben bloß ein anderes Problem, sie haben kein Vertrauen. Und Warner Brothers ist das, und das machen wir uns nichts vor, wenn ich zwischendrin diese scheiß CEO-Geschichte mit dem Stream gewesen wäre, wäre Nolan immer noch bei Warner Brothers. Die haben ja gesagt, nö, deine Filme bringen wir jetzt zu Hause. Und ich sage, na tschüss, ich bin jetzt bei Universal. Die weinen immer noch bei Warner Brothers. Nichtsdestotrotz, das war immer die große Stärke. So, und jetzt sind jetzt wir einfach beim Film.
Jetzt haben wir wirklich ganz viel sozusagen auch wieder Name-Dropping gemacht, und weil wir uns, wir wollen das immer alles loswerden und so
wissen. Wir wollen angeben.
Wir wollen ein bisschen angeben. Jetzt vergesst alles, was wir gesagt haben. Es spielt nämlich für den Film jetzt eigentlich erstmal keine Rolle. Wäre auch meine erste Frage. Für Leute, die jetzt zuhören und sagen, Supergirl, ich habe Bock auf einen Comicfilm und du kannst gerne in die Geschichte gleich nochmal ein bisschen mit eintauchen. Funktioniert das auch so, dass ich jetzt nicht den vorhergehenden Superman-Film zum Beispiel gesehen haben muss?
Superman wird nur erklärt, also man, machen wir doch auch nichts vor. Also wenn ich jetzt heute auf die Straße gehe und ich frage, kennst du Superman? Werde ich keinen kriegen, der nicht weiß, wer Superman ist. Und deswegen kannst du diesen Film ohne Probleme gucken. Wir haben Millie Alcock, die übrigens durch die Serie House of Dragon groß geworden ist, leider nur 4 Folgen gespielt hat, weil sie dann die Schauspielerin nennen musste, weil es dann einen Zeitsprung gab, ist eine Schauspielerin, die unfassbar oppositionell, und auch das Aussehen alleine schon von ihr ist so charismatisch und so toll. Und das alleine Superman oder Supergirl zu besitzen, die ja immer nur so reine Schöne sind. Deswegen können wir in Europa gar nicht so viel mit Superman anfangen, weil für uns ist das wie Captain America, das sind diese Tollen, weißt du, die immer alles richtig machen. Und wir in Europa, wir wollen Siegfried, ja, wir wollen Gescheiterte, wir wollen Sherlock, drogenabhängig sehen, das sind unsere Helden. Und das ist wieder ein Vorteil von DC, dass sie eher diese Anti-Helden, kann man nicht sagen, aber diese doch vermenschlichten Superhelden haben. Und das haben wir hier auch wieder. Und während, deswegen das Einzige, was man noch ansatz sagen könnte, Superman leidet im Superman-Film jede einzelne Szene. Guckt euch mal den Superman-Film an, der röchelt die ganze Zeit rum. Hat's noch nie gegeben. Ist eine vollkommene Dekonstruktion. Wird's bei Marvel nie geben. Aber wir sind ja bei DC. Jetzt haben wir also diese, sie hat Geburtstag am Anfang und sagt so, hey, ja, und sie schwirrt im Weltraum rum, weil sie einfach, ja, das muss man einfach mal dazu sagen, nicht so richtig ihren Platz gefunden hat. Die ist auf die Erde gekommen, es wird die Geschichte erzählt. Wer sie nicht kennt, ist nicht schlimm, ist neu. Für mich war es neu. Und das ist so, dass sie sich halt viel rumtreibt in der Welt, aber auch viel trinkt und viel Spaß hat und ähnliches. So. Und ihr Hund, den kennen wir ja.
Kennen wir den, ja.
Ja, den, der kam im Superman schon, ist egal. Sie, ach so, okay. Sie hat einen Hund. Punkt. Der hat einen Hund.
Ja.
Der wird verletzt und sie muss quasi, das ist der McGovern des Films, dem nachgehen, aber machen wir uns nichts vor. Es geht im Grunde genommen um eine Figur und eine Rolle, nämlich von Cora Zor-El, also Supergirl, die eigentlich sich sucht. Wir sind die ganze, es könnte auch eine Grown-Up-Geschichte sein, und ob sie jetzt durch Kansas mit einem Traktor fährt oder ob sie durchs Universum reist von Planet zu Planet, ist quasi die gleiche Grundprämisse. Dass sie den Hund retten muss, ist geschenkt. Es geht darum, was muss sie leisten, um aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und das ist der Film im Grunde genommen, dass wir dem folgen und naja, sozusagen sehen, wie sie sich reibt und wie sie sich windet, quasi das Gute zu tun, obwohl sie das gar nicht tun möchte.
Vielleicht erklärt es auch so, weil du sagst, das könnte sozusagen einfach so eine Geschichte sein über eine Frau, die sich selbst finden muss. Das klingt ja fast nach Independent-Kino, weil der Regisseur, australische Regisseur Greg Gillespie, da war ich ein bisschen überrascht, weil der ja sonst wirklich so kleine Indie-Perlen eher gedreht hat, wie Lars und die Frauen oder I, Tonya, auch sehr bemerkenswert. Und vielleicht passt es dann deswegen ganz gut, aber machen Sie sich vor, Patrick, die Fans von Superman, Supergirl, wollen ja auch ein bisschen Action haben.
Haben
die wird es ja trotzdem geben.
Ja, also ich sag erst was Schlechtes und dann kommen wir zu den Guten. Okay?
Ich fange mit dem Negativen an.
Dann haben wir das nämlich weg. Also, Logik und Nachvollziehbarkeit haben wir ganz wenig in diesem Film. Dieser Film konzentriert sich zu sehr auf seine weibliche Figur und gibt ihr, das ist positiv, negativ kann man das jetzt hier wieder sagen, aber an sich muss ich sagen, das war wirklich, puh, also es gibt doch so Filmrealität. Sagen wir mal, wir beide leben, das gibt's auch bei Star Wars. Weißt du, wir leben auf im Universum und du bist auf einem Planeten und rein zufällig sind wir am gleichen Weltraumhafen. Also Reinhard, ich will ja nicht sagen, dass das Universum groß ist, aber das ist eine Filmlogik, da bin ich ein bisschen raus, da kann man den Zuschauer ernst nehmen. Das hat der Film ganz oft und ich weiß nicht, was da los gewesen ist, und ich glaube, dass das auch diese durchschnittlichen Kritiken, die da rausgekommen sind, auch noch dazu, das Ganze dazu geben. Der zweite leichte negative Punkt, aber jetzt kommen wir zum Positiven, ist, es ist ein James Gunn Film vom Visuellen her. Ich weiß nicht, wenn du Guardians of the Galaxy gesehen hast oder The Suicide Squad oder
Last Super. Das ist ja quasi. Farbenfroh. Ich weiß gar nicht, was das Ziel ist von James Gunn.
Genau, zum Beispiel coole 70er-Jahre-Musik und dann One-Shots. Oder im Hintergrund passiert viel und im Vordergrund unterhalten sich Menschen. das haben wir wieder. Ich könnte das stundenlang gucken. Ich finde das, das sind Montagen. Ich bin großer Freund von Montagen. Das haben wir auch hier wieder viel drin. Und das macht zum Beispiel ja Marvel so gut wie gar nicht. So richtig schöne Montagen mit einem Song und emotionale Tiefe etc. Das haben wir ja auch viel mit. Da haben sich aber auch viele dran gestoßen. Wenn man das aber, wie ich als Vorteil sehen kann, dann ist das ein rundum gelungener Unterhaltungsfilm. Und mehr will er nicht sein und mehr ist er auch nicht. Diese Tiefe der Figur, wir folgen diesem rotzigen Gör und haben sowas wie Tank Girl aus den 90ern ist das. Es geht eher in diese Richtung so und es gibt auch neue Informationen. Ich wusste zum Beispiel nicht, Reinhard, wusstest du, dass es gelbe Sonnen gibt? Dass es grüne Sonnen gibt? Dass es orangene Sonnen, rote Sonnen gibt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und das hat alles, wenn man sich mit dem Superman-Kosmos auskennt, der kriegt ja seine Energie daraus. Und das sind alles so kleine, tolle Sachen, die das Ganze aber vorangebracht haben. Ich habe da mit Leuten geredet, die die Comics auch kennen, die gesagt, ja, das wusste ich gar nicht und das ist auch neu. Und die haben auch viele, viele Neuerungen mit reingebracht, die das Ganze auch schön aufgefüllt haben. Aber dieser Film lebt und stirbt mit unserer Hauptdarstellerin. Und deswegen ist es auch richtig, den Film Supergirl zu nennen, nicht The Adventures of a Strong Girl oder The Development of a Strong Girl. Also man hat ihr auch mit Matthias Schönertz einen Bösewicht gegeben, machen wir uns nichts vor. Der hätte 1000 Szenen verdient gehabt. Dieser Typ, du darfst es einmal sagen, wer ist das?
Der belgische Brando.
Danke, Reinhard. Ist so charismatisch. Für mich ist das quasi, der gehört eigentlich in so eine Schiene, so Mads Mikkelsen-mäßig, so physisch groß, markantes Gesicht, ganz toll. Und dann lässt man ihn rummeandern in diesem Film und der ist ein wirklich wundervoller Bösewicht. Jedes Mal, wenn er kommt, knistert die Leinwand. Und das ist so schade, weil man sie nicht auf Augenhöhe gegeneinander antreten lässt. Geschenkt ist die Art von Film, haben einen guten Bösewicht, aber es lebt und steht mit der Hauptdarstellerin, die ist großartig, Special Effects sind großartig, das Setting ist großartig. Er ist nicht, was auch eine große Stärke ist, bei DC muss immer, bei Warner Bros. Muss immer am Ende am besten noch ein Planet untergehen, am besten noch eine Sonne müssen wir explodieren und dann muss noch Robert Downey Jr. ins Bild geflogen kommen. Dann haben wir alles, was man braucht für Marvel und das hat man hier nicht. Das sind Kämpfe und wenn sie auch so kämpft, dann hat das eher so eine Rauferei irgendwie auch und die andere ist stärker und so und das sind die tollen, tollen Sachen. Also DC und Warner Bros. Haben das geschafft, was Marvel nicht immer schafft. Sie haben ein gewisses Level erreicht. Er wird nie in die Größen von einem Joker, von einem The Batman, von einem Dark Knight, gar keine Frage. Und das, diese Erwartungshaltung zu haben, das passiert alle 15 Jahre mal, außer bei DC vielleicht alle 5. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich eine Empfehlung. Und ich finde es so schade, wie der Superman, dass er so schnell abgetan wird von der Fangemeinde. So, ja, ist jetzt nicht meiner. Ja, der hat Ecken und Kanten. Und da denke ich mir, ja, aber Ecken und Kanten haben das Kino schon immer repräsentiert. Jetzt nehmt auch die Ecken und Kanten an. Deswegen von mir eine Empfehlung, mehr aber auch nicht.
Das hast du jetzt gut gesagt. Also das, der läuft ja jetzt noch ein bisschen im Kino.
Ein bisschen aber wird
da
er noch,
kann,
aber
da
nicht.
Da kann man nur sagen, genau.
Deutsche und Superheldenfilme können wir nicht.
Ich wollte gerade sagen, da muss er kein Prophet sein. In 4 Wochen wird er nicht mehr im Sinister in Erfurt laufen. Also wer Supergirl sich anschauen möchte, sollte das wirklich jetzt tun. Wir hören jetzt auch einen Song noch aus dem Film und zwar von Slay Bells with Summer.
This summer.
This Summer von Sleabells aus dem Film Supergirl, der aktuell im Sinister in Erfurt läuft.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Selbstverständlich wollen wir mehr wissen und wir beschäftigen uns diesmal bei den Kino-News vor allen Dingen mit den Open-Air-Kinoreihen, denn die Open-Air-Kinosaison ist schon im Kleinen ein bisschen eröffnet worden im Hirsch-Heinrich in Erfurt, aber so die langen Open-Air-Kinoreihen, die über 2 Monate gehen, Juli, August, die beginnen jetzt jeweils am Freitag einmal im Kalif Storch und einmal im Grönbacken, Kulturhof Grönbacken, das ist quasi das Open-Air-Kino vom Erfurter Kinoclub. Und wir schauen mal zunächst zum Kinoclub, was da eigentlich jetzt Open Air läuft. Und das beginnt nämlich mit Der Teufel trägt Prada 2. Und da können wir mal direkt reingucken. Der Teufel trägt Prada, wir haben es ja schon gesagt, ist eigentlich ein klassischer Open Air Kinofilm.
Ja, also ich war ja auch überzeugt, das ist ein Film, der keine wirkliche Geschichte hat, aber der einfach 3 grandiose Hauptdarsteller, oder 4 könnte man sogar sagen, Stanley Tucci würde ich auch noch mit reinziehen. Das ist ein Ensemblefilm, Meryl Streep kann das Telefonbuch vorlesen, aber auch, ich finde, Emily Blunt und auch Anne Hathaway sind wirklich mittlerweile unfassbar etablierte und auch große Schauspielerinnen und das finde ich toll, dass das auch so eine kleine Verkehrung der Welt einfach ist, dass hier nicht mehr, also weißt du, das hat man ja so versucht mit den Ocean's 8 Filmen und da Leading Role reinzubringen in der Welt und hier ist man so bei sich, was die Figuren und auch die Schauspielerin betrifft, dass man diesen ganzen anderen Schnurz, der diesem Film wirklich scheißegal ist, nämlich Kleidung und irgendwelche Models, die ich nicht kenne, da reinkommen. Das ist Fanservice, aber das ist nicht die Stärke des Films. Ich glaube, dass das ein schöner Sommerabendfilm ist, wo die Leute auch wirklich, naja, machen wir uns ja nichts vor, da kann es auch eine zweite Aperol-Spritz-Schorle geben oder wie man das nennt und dann kann man den Film auch bedenkenlos weitergucken. Also es passt schon ganz gut.
Also das ist,
das war despektierlich, das war gar nicht böse, es war eher so ein Sommergefühl.
Jetzt auch gesehen und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt auch die Filme, die sind extrem gut geeignet, ausschließlich eigentlich für Open-Air-Kino und dafür war natürlich Teufel trägt Prada 2 extrem erfolgreich, aber alles, was du gesagt hast, kann ich nur zustimmen. Also der eröffnet den Reigen jetzt am Freitag, also am 10. Juli.